Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
Hallo Christian.
Hallo Philipp.
Trump hat angekündigt, sich die notwendigen Mittel für den Bau der Mauer über das Notstandsgesetz zu beschaffen. Das würde ihm erlauben, Geld aus dem Militärhaushalt für andere Zwecke zu nutzen. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass das Gesetz zum Einsatz kommt. Warum ist der Aufschrei jetzt so groß?
Also natürlich sind zum einen erstmal die Zeiten polarisierter. Trump hat natürlich sehr, sehr viele Kritiker auch. Aber klar, es beginnt erstmal schon mal bei dem Wort Notstand, um zu sagen, okay, gibt es da tatsächlich gerade einen Notstand an der Grenze? Gegner argumentieren zum Beispiel, dass sie sagen, an der Situation dort hat sich wenig geändert. Es kommen eigentlich sogar weniger Leute ins Land und versuchen in den USA Asyl zu bekommen. Argumentiert wird auch, dass Trump jetzt 2 Jahre lang eben nichts gegen diese Situation getan hat. Wieso kann er dann jetzt auf einmal sagen, dass es einen Notstand gibt? Denn tatsächlich im Gesetz ist es so, dass der Präsident relativ weitläufige Befugnisse hat, einen Notstand zu deklarieren. Nach 9/11 wurde Notstand ausgerufen, dann beim Ausbruch der Schweinegrippe von Obama wurde ein Notstand ausgerufen. Und es ist eben die Frage, ob das eben bei sowas Schwelendem wie jetzt funktioniert. Das große Grundproblem ist eben, wenn Trump das macht, dass es letztlich sich darüber hinwegsetzt, dass normalerweise der Kongress das Recht hat, über den Haushalt zu entscheiden. Also das heißt hier Power of the Purse. Und das ist dann eben die im nächsten Schritt dann die weitere Frage.
Dann lass uns mal darüber sprechen, ob dieses Notstandsgesetz auch gesellschaftliche Folgen haben könnte. Es ist ja auch davon auszugehen, dass es am Ende für viele Republikaner und Demokraten, die dieses Notstandsgesetz nicht befürworten und die den Bau der Mauer auch nicht wollen, schwer zu vermitteln ist, dass Trump da jetzt auf eigene Faust handelt und einfach sagt, so wir, ich rufe jetzt diesen Notstand aus. Denkst du, es kann auch in den USA dann die Gesellschaft noch weiter polarisieren?
Also es ist definitiv so, dass dieses Ausrufen des Notstandes und auch die Idee der Mauer extrem unbeliebt ist und sogar auch unbeliebter ist in Umfragen als normalerweise Trumps ohnehin ja auch schon relativ schlechte Beliebtheitswerte sind. Also es gibt Umfragen eben zur Mauer an sich und dann nochmal Umfragen dazu, ob die Leute es okay finden, wegen der Mauer diesen Notstand auszurufen. Und das endet meistens so bei ungefähr 30% Befürwortern, 65-68% Ablehnung. Also wenn man es genau nimmt, ist das dann sogar ein Thema, was die Leute mal nicht spaltet, sondern sogar eint, aber halt in der Ablehnung. Und gesellschaftlich ist es eben so, Trump wettet ja ganz stark darauf, dass die Menschen wahrnehmen, ihm folgen in dieser Argumentation, dass es ein großes Immigrationsproblem an der Grenze zu Mexiko gibt. Aber beispielsweise bei den Zwischenwahlen im November haben wir gesehen, da hat er es ja auch schon versucht mit dieser Geschichte, ja, es kommt dieser riesen Karawan und so und das ist alles irgendwie Sodom und Gomorra, wenn wir da nicht mit harter Hand durchgreifen, dass die Leute dieser Argumentation gar nicht folgen und die allermeisten Menschen gar nicht das als so eine große politische Krise wahrnehmen. Wenn das jetzt vor Gericht geht, wird es einfach Jahre dauern, bis das tatsächlich geklärt ist, ob diese Autorität wirklich beim Präsidenten liegt. Damit wird es auch Jahre dauern, bis da wirklich etwas gebaut würde. Und die Frage ist eben, was ist wirklich Trumps Kalkül dahinter? Denn es wird noch lange dauern, bis er tatsächlich auf was zeigen kann, was seine Politik erreicht hat praktisch.
Dann lass uns mal von Mexiko nach New York gehen, wo in dieser Woche ein Mexikaner, nämlich der Drogenbaron El Chapo, in allen Anklagepunkten für schuldig befunden wurde. El Chapo, der soll allein 155 Tonnen Kokain bis 2014 in die USA geschmuggelt haben. Der vermutete Erlös soll dabei unglaublichen 14 Milliarden Dollar liegen. Nun wurde der Chef des mexikanischen Sinaloa-Kartells vergangene Woche für schuldig befunden. Aber was hat El Chapo denn eigentlich so gefährlich gemacht?
Ja, also tatsächlich hast du es ja schon gesagt, so dieses, man kennt den Namen irgendwie immer so oder das ist, poppt immer mal wieder so auf, aber dann fragt man sich da ja, was hat er denn jetzt tatsächlich so als Drogenbaron gemacht? Aber genau, abgesehen davon, von diesen immensen Mengen, die du auch gerade gesagt hast, also so 155 Tonnen Drogen, 155.000 Kilo, das ist ja riesig und hat sehr, sehr viele Familien zerstört eben hier in den USA. Gefährlich eben auch deshalb, weil er mit seinen Konkurrenten sehr, sehr unerbittlich umgegangen ist. Also im Laufe des Prozesses kam raus zum Beispiel, dass er zwei von denen mit Kopfschuss getötet hat und ins Feuer geworfen hat und so. Also es ist alles sehr düster, filmreif dort. Es ist eben jetzt so, dass er auch zweimal ausgebrochen ist schon aus dem Gefängnis. Das war, als er noch in Mexiko festgenommen worden war. Der ist das erste Mal festgenommen worden 2014 eben in Mexiko und dann bis zu seiner Auslieferung an die USA ist er zweimal ausgebrochen. Auch dieser Teil sozusagen ist dann sehr, sehr filmreif. Und jetzt ist eben die Frage, was tatsächlich das Strafmaß sein wird. Also in den USA ist das immer so, dass im ersten Moment nur entschieden wird, okay, ist der jetzt schuldig oder nicht? Und im zweiten Schritt wird jetzt in einigen Monaten, vermutlich im Juni, verkündet, was das Strafmaß ist. Und bei der Anklage geht man davon aus, dass er jetzt eben lebenslang in Haft kommen wird und ohne vorzeitige Entlassung. Aber er soll eben natürlich auch in so ein Hochsicherheitsgefängnis in den Bergen gebracht werden.
Zum Schluss nochmal nach Deutschland. Da zeigt die Kriminalstatistik für 2018 einen deutlichen Anstieg antisemitischer Angriffe. Warum gibt es in Deutschland auf einmal wieder mehr antisemitische Übergriffe?
Ja, das ist eben die große Frage. Ich meine, immer bei so Kriminalitätsstatistik ist natürlich eine Vermutung zu sagen, okay, gibt es vielleicht ein geändertes Anzeigeverhalten? Sind die Leute vielleicht einfach sozusagen nur sich mehr dessen bewusst, dass irgendwas passiert? Aber eben bei Antisemitismus ist es natürlich auch so, dass wir, wenn wir genauer auf die Statistik schauen, auch einen Anstieg bei Taten finden, die sich jetzt nicht sozusagen wegdefinieren lassen, dadurch, dass jemand einfach nur etwas aufmerksamer ist. Also insgesamt in der Statistik wurden 1646 antisemitische Straftaten erfasst. Das ist allein schon ein Plus von ungefähr 10% gegenüber der Zahl von 2017. Und dann gibt es noch so eine kleinere Kategorie von Gewalttaten, also eben Gewalttaten gegen Personen. Und diese Zahl stieg von 37 auf 62 Fälle. Das klingt jetzt auch immer noch nicht nach so wahnsinnig viel, aber ist natürlich trotzdem im Schnitt mehr als einer pro Woche. 43 Menschen wurden wegen ihrer Religion verletzt, was ja auch schon einfach eine sehr bedenkenswerte Zahl ist. Und was dann noch ganz interessant war, finde ich, in diesen Zahlen ist, dass zu all diesen Taten die Zahl derjenigen, mit denen dann tatsächlich was passiert, so wahnsinnig gering ist. Also es gab 857 Tatverdächtige, nur 19 davon wurden festgenommen und in keinem Fall gab es einen Haftbefehl. Also das spielt auch so ein bisschen immer dieser Debatte in die Hände zu sagen, ist das irgendwas, wo die Polizei oder der Strafverfolgungsapparat vielleicht zu lax ist?
Mit Christian Fahrenbach habe ich wie immer über die Themen der Woche gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
Danke, Philipp. Bis dann. Tschüss.
Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.